Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir werden dieses Haus nicht freiwillig hergeben, sondern jeden Teil unserer in Beton manifestierten Utopie verteidigen. Die Liebig 34 lebt, die Liebig 34 bleibt.
In diesen ersten Monaten bis zur Räumung der Mainzer Straße war das ein riesen Abenteuerspielplatz und aber auch ernst gemeinte Spielwiese für neue Lebensformen.
Es war definitiv Bürgerkrieg. Also die Bullen haben auch so blöde Ideen gehabt, mit Pressspanplatten auf dem Kopf durch die Straße zu laufen und sind dann von oben mit Molotow-Cocktails beworfen worden und liefen dann wie brennende Fackeln durch die Gegend.
Also unsere Freunde waren es nicht. Das ist klar. Also wenn jemand mit Steinen nach mir schmeißt, muss ich sagen, empfinde ich das als ziemlich unfreundlich.
Freiraum für Utopien. Das waren die besetzten Häuser im Osten Berlins schon vor 30 Jahren, direkt nach dem Mauerfall. Zum Teil aber auch noch bis heute. Bis sie geräumt wurden. Vor genau 30 Jahren endet der Sommer der Anarchie in tagelangen Straßenschlachten. Und vor gut einem Monat ließen sich die Bewohnerinnen aus einem der letzten besetzten Häuser Berlins raustragen. Die Utopien und deren Ende. Hausbesetzungen in Berlin, das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Manfred Götzken. Ein nasskalter Dienstagnachmittag an der Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain. Von der Fassade des Hauses mit der Nummer 34 hängen zwei riesige Transparente hinunter. 1134 bleibt. Wohnraum ist keine Ware, steht auf dem einen. Smash Patriarchy, Defend Liebig 34 auf dem anderen. Das eine Wunsch, das andere Kampfansage. In 3 Tagen soll das besetzte Haus von der Berliner Polizei geräumt werden. Vor dem Haus haben die Besetzerinnen einen Biertisch aufgestellt. Auf Stühlen daneben sitzen 2 Männer in dunklen Mänteln. Die Anwälte des Hausprojektes, das sich anarcha-queer-feministisch nennt. Gegenüber vielleicht 20 Kameras und noch mehr Journalisten aus Deutschland und halb Europa.
Ich verlese nun ein Statement des Liebig 34 Kollektivs bezüglich des angekündigten Räumungstermins am 9.10.2020.
Nach ein paar Minuten kommen 2 Frauen aus dem bunt bemalten Haus. Die eine im Plüsch-Tiger-Kostüm, die andere als Frosch verkleidet, beide vermummt. Eine der Frauen trägt einen Helm. Sie setzen sich zwischen die Anwälte, beginnen eine Pressemitteilung vorzulesen.
Zunächst wollen wir klarstellen, dass es sich bei der Räumung der Liebig 34, die bereits mit einem absurd hohen Polizeiaufgebot geplant wird, um eine illegale Räumung handelt.
Das Hausprojekt in der Liebig 34 gehört zu den letzten besetzten Häusern in Berlin. Direkt nach der Wende hatten es schon einmal Hausbesetzer übernommen. Dann wurde es vor 12 Jahren vom Berliner Immobilieninvestor Jora Padovic gekauft. Der hat mit den Besetzern einen 10-jährigen Pachtvertrag abgeschlossen. Seit der vor 2 Jahren ausgelaufen ist, ist es wieder besetzt. Padovic will es nun mit Hilfe der Polizei räumen lassen.
Die Liebig 34 ist seit 30 Jahren ein Ort für Menschen, die von patriarchaler Gewalt verschiedenster Ausprägungen betroffen sind, die von Transfeindlichkeit betroffen sind und auf andere Weise marginalisiert werden.
Hinter den Journalisten stehen einige Bewohner aus den Nachbarhäusern, ansonsten ist der Platz leer. Dennoch ist die Polizei mit vollem Aufgebot vor Ort. Etwa 10 Mannschaftswagen stehen in der Liebigstraße und der kreuzenden Riegerstraße. Ein Beamter steht direkt neben den Besetzerinnen, macht sich unablässig Notizen. Für die Bewohnerin mag das Haus Rückzugsort für Frauen und diskriminierte Transmenschen sein. Für die Polizei und Teile der Berliner Politik ist die Liebigstraße 34 und das teilbesetzte Haus Riga 94 ein paar Meter weiter vor allem eins: ein Rückzugsort von Linksradikalen.
Die Liebig 34 ist ein Haus, das geliebt und gelebt wird, Tag für Tag, seit 30 Jahren. Wir werden dieses Haus nicht freiwillig hergeben, sondern jeden Teil unserer in Beton manifestierten Utopie verteidigen. Die Liebig 34 lebt, die Liebig 34 bleibt.
Die Bewohnerinnen wollen keine Fragen der Journalisten beantworten. Das übernimmt ihr Anwalt Moritz Heusinger.
Herr Heusinger, Sie bewerten die bevorstehende Räumung als rechtswidrig. Warum?
Weil der Titel, mit dem vollstreckt werden soll vom Landgericht Berlin, als Vollstreckungsgegner den Raduga e.V. nennt. Der Raduga e.V. soll quasi aus dem Haus geräumt werden, ist aber gar nicht mehr im Haus drin.
Das klingt aber so ein bisschen nach einer formalistischen Finte.
Na, das ist eben aus unserer Sicht so wichtig, dass es gerade keine Finte ist, weil wir haben das in dem Gerichtsverfahren, was gegen den Raduga e.V. lief, bereits vorgetragen, sodass das überhaupt kein Geheimnis war, wer dieses Haus hat.
Dann haben die Bewohnerinnen hier in der PK gesagt, dass sie das auch mit Militanz verteidigen wollen. Wie bewerten Sie das aus anwaltlicher Sicht?
Also ich glaube, dass ja eine ganz große Szene ist mit sehr vielen Unterstützerinnen. Und ich glaube, dass dieses Haus auch ein Symbol wirklich der linken Szene geworden ist. Und aus diesem Grunde weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein ganz gesteuertes und einheitliches Vorgehen immer ist. Aber ich würde es für sehr wahrscheinlich halten, dass seitens der linken Szene die Räumung dieses Hauses nicht kampflos hingenommen wird. Ich möchte das gar nicht bewerten oder kommentieren. Also ich persönlich bin gegen Gewalt in jeder Form gegen Menschen. Auf der anderen Seite muss ich auch sehen, dass teilweise hier auch Gewalt gegen die Bewohnerinnen ausgeübt wird, die ich auch nicht gutheiße.
Die Pressekonferenz ist beendet. Die beiden Frauen wollen zurück ins Haus. Als sie aufstehen, versuchen Polizisten, die beiden festzunehmen. Eine kann gerade so ins Haus fliehen, die andere wird von zwei Beamten am Arm gepackt und über die Straße zum Mannschaftswagen gezerrt, ohne ersichtlichen Grund. Um die Identität festzustellen, meint die Polizei später.
Die Berliner Polizei hat die BewohnerInnen, die sich hier ihren Fragen gestellt haben, die hier das Statement verlesen haben, gerade festgenommen. Vor diesem Hintergrund macht es eigentlich keinen Sinn, diese Pressekonferenz fortzuführen. Es ist ein Trauerspiel, was die Berliner Landesregierung und die ihr untergeordnete Berliner Polizei hier darbietet. 40 Menschen in die Obdachlosigkeit zu bringen unter den vorherrschenden Bedingungen der Pandemie und gleichzeitig den Protest und die Stimmen der BewohnerInnen verstummen zu lassen und sie stattdessen festzunehmen. Dankeschön.
Ah, was ich mir wieder vergesse. Linie 34 bleibt!
Einen Tag nach der Pressekonferenz ist der Platz vor dem besetzten Haus voll. Es ist kurz nach 6 am Abend. Mehrere Initiativen aus der Nachbarschaft haben eine Demo für den Erhalt des Hauses organisiert. Etwa 200 Menschen sind gekommen. Die meisten stehen in kleinen Gruppen zusammen, einige nippen an ihrem Bier. Ich frage eine Frau in 30 in schwarzen Klamotten, warum sie hergekommen ist.
Ich habe hier früher mal gewohnt, aus Nostalgie, ja.
Was bedeutet dieses Haus denn für dich?
Es war eine richtig großartige Zeit, ich glaube eine der besten Zeiten meines Lebens. Familienersatz und gemeinsam Politik machen und es ist halt ein separatistisches Hausprojekt, wo queere Anarcha-Feministinnen leben und das macht es auf jeden Fall einzigartig im Vergleich zu anderen WGs oder Häusern oder auch zur gesamten Gesellschaft, in der wir uns die ganze Zeit bewegen, weil du halt die ganze Zeit dem Sexismus und dem Patriarchat so krass ausgesetzt bist und hier, ich bin da reingezogen, hatte irgendwie gar keine Ahnung, was das bedeutet und wollte einfach nur ein cooles Haus in Berlin und dann bin ich hier reingezogen und habe dann erst verstanden, was das bedeutet und habe dann so gemerkt, dass das mich super empowert und mich frei macht und das ist auf jeden Fall schon was ziemlich Besonderes, glaube ich. Das gibt es in Berlin ja auch sonst nicht nochmal und ich glaube auch in ganz Europa, weiß ich nicht, ob es das nochmal gibt.
Jetzt könnte möglicherweise dieses Haus verschwinden, ein weiteres Hausprojekt in Berlin. Was bedeutet das auch so für die Stadt?
Ja, für die Stadt ist das traurig. Ich weiß auch nicht, ob das im Interesse der Stadt ist, dass all diese linken Projekte und Szene-Treffpunkte verschwinden, weil die machen das Ganze natürlich auch interessant und bunt und vielfältig und Berlin zu dem, was Leute ja auch an Berlin leben. Und Berlin wird halt schon ganz schön langweilig, wenn das alles weg ist.
Jetzt zur Feierabendzeit gehen einige Anwohner an den Demonstranten vorbei. Leute, die in den Mietshäusern nebenan wohnen und mit den Besetzern meist nur wenig zu tun haben. Die meisten wollen nicht mit mir reden, winken ab. Eine ältere Dame, Mitte 70, bleibt schließlich stehen. Sie lebt schon 20 Jahre hier im Kiez.
Es ist unangenehm als Einwohner. Ständig die Polizei, ständig der Krach, der Lärm. Man weiß nie, was passiert. Natürlich haben sie in gewisser Weise recht. Wohnraum ist knapp und das Problem wird sicherlich noch schlimmer werden. Da muss man was gegen tun, bin ich auch dafür, aber nicht mit Gewalt.
Wie sehen Sie denn die Demonstrierenden und die Bewohner selbst? Sie haben schon angedeutet, Gewalt lehnen Sie ab. Halten Sie das für legitim, dass man sich in irgendeiner Weise wehrt gegen diese mögliche Räumung?
Nein, also ich finde auch, es ist genug. Das geht ja nun schon über Jahre. Wir müssen was ändern. Also es muss jetzt wirklich da auch eine Entscheidung her. Das Haus muss geräumt werden, es ist genug. Man muss dann auch Alternativen finden. Sollen Sie das Haus selbst verwalten? Man muss eine Lösung finden jetzt. Ich habe mich mal vor Jahren mit ihnen angelegt und das ist nicht gut ausgegangen.
Inwiefern angelegt?
Naja, wir haben mal diskutiert heftig. Und dann bin ich auch bedroht worden. Verbal natürlich, ne? Aber das ist schon ein Konflikt, den man lösen muss.
Worum ging es denn in dieser Diskussion? Also was waren da die problematischen Punkte?
Um Plakate, um Werbung. Sie haben überall Plakate angeklebt, auch an unser Haus, an mein Fenster. Und das wollte ich nicht. Und sie haben gesehen, dass ich sie wieder abgemacht habe und dann ging es los.
Würden Sie sich also wünschen, dass die Leute, die in der 94 und in der 34 leben, dass die verschwinden?
Darum geht es eigentlich gar nicht. Ich will eine Lösung. Wie auch immer. Und sie sollen endlich aufhören, hier so viel Krawall zu machen. Und Dreck und Müll wollen wir nicht.
Wie blicken Sie auf diesen Freitag?
Ich fürchte mich davor, dass es eskaliert, dass es richtig einen Kampf geben wird.
Gehen Sie mit einem guten Gefühl hier über den Dorfplatz und die Straße entlang? Oder haben Sie manchmal das Gefühl, das könnte irgendwie unangenehm oder gefährlich werden?
Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Also ich weiß auch, dass man mit den Leuten dann reden kann, auch mal sagen kann, komm mal zu bis hier und nicht weiter. Also da habe ich auch noch nichts Negatives erlebt, gar nicht.
Whispering voices in my head. Sounds like the calling my name. A heavy hand. Shaking my bed, I'm waking up and I feel the strain. I'm feeling pushed again.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind ja heute in einer angenehm vertraute Runde. Mein Name ist Andreas Winter. Ich bin in Oberbayern aufgewachsen und Mitte der 80er Jahre nach West-Berlin-Kreuzberg eingesickert.
Eine selbstgedrehte zwischen den Lippen steht Andreas Winter am Boxhagener Platz in Friedrichshain. Um ihn herum eine kleine Gruppe Berliner. Sie interessieren sich für die Geschichte der besetzten Häuser. Und die ist auch seine Geschichte. Seit 30 Jahren wohnt Andreas Winter hier im Kiez. Mehrere Jahre lebt er in besetzten Häusern. Nun führt er Interessierte durchs Viertel. Bevor wir losgehen, holt Winter zwei Karten von Friedrichshain raus. Auf der einen sind ganze Häuserriegel rot markiert, auf der anderen nur noch ein paar wenige.
Und alles, was hier rot gekennzeichnet ist, war im Sommer 1990 besetzt.
Wie viele Häuser sind das so ungefähr?
Naja, über 50.
Wir schlendern gen Norden, biegen nach ein paar Minuten in die Mainzer Straße ein. Eine Straße, die Andreas Winter geprägt hat, wie wenig anderes in seinem Leben. Heute eine ganz normale Straße im gentrifizierten Friedrichshain mit Yogashop, BMX-Laden und dem üblichen Späti.
Ich habe da das beste halbe Jahr meines Lebens verbracht, nämlich im Sommer 1990, wie wir hier die Mainzer Straße 10 Häuser am Stück besetzt haben. Ich bin in die Mainzer Straße 8 eingezogen, weil ich da welche kannte. Ich weiß nur, dass einen Monat zuvor die Parallelstraße, die Kreuziger Straße, besetzt wurde. Und dann ging es so Mund-zu-Mund-Propaganda durch Kreuzberg und Neukölln, dass es neben der Kreuziger Straße noch eine viel größere Straße hat, wo noch mehr Häuser leer stehen. Und die müsste man ganz dringend besetzen. Diese Straße war auf der einen Seite von der 2 bis zur 11 komplett leer, weil die Absicht war von der DDR-Regierung, die Häuser abzureißen und durch die WBS-Platte 70 zu ersetzen. Da ist ihnen aber der Mauerfall in den Weg gekommen.
Wie muss man sich dann vorstellen, als ihr in das erste Haus sozusagen reingegangen seid? Also wie lief die Besetzung damals ab?
Völlig unspektakulär, weil die Straßenseite war tot. Also da war klar, dass da niemand ist. Man hat die Haustür aufgemacht und Wohnungstüren gelegentlich aufbrechen müssen, aber meistens war das auch gar kein Problem. Im Großen und Ganzen konnte man da einfach wohnen, vor allem im Sommerhalbjahr. Damals herrschte eine unglaubliche Wohnungsnot, also noch eine viel größere Wohnungsnot, als wir sie jetzt in Gesamt-Berlin haben, was daran lag, dass West-Berlin begrenzt war. Es war rundum von Mauer eingeschlossen und es gab einfach keine Wohnungen.
Wenn du eine bekommen hast, war das kein Problem. Die kostete fast nichts. Aber du bekamst keine. Und das war wie so ein Damm, der bricht. Die Mauer ist gefallen und alle möglichen Leute kamen auf die schlaue Idee, wir gehen mal in den Ostteil und gucken mal, ob es da Wohnungen gibt. Und davon gab es massenhaft.
Du hast gerade gesagt, das war das schönste Jahr oder das schönste halbe Jahr deines Lebens. Warum? Also was hat dieses Jahr so ausgemacht?
Zwei Dinge. Also erstens, wir konnten machen, was wir wollten. Und zweitens, wir lebten in einem Staat, der sich gerade aufgelöst hat. Es gab keinerlei Institutionen mehr, die einen hätten aufhalten können.
Anarchie ist so das Stichwort, ne?
Ja, so wie der Ursprung ist des Anarchismus, nämlich ein Leben ohne Herrschaft, ja. Anarchä, ohne Herrschaft leben, also ohne Vermieter, ohne staatliche Aufsicht, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen, selbst organisiert. In der Mainzer 7 gab es den ersten Späti und auch das Typische an einem Späti, nämlich Kommunikationsort, also nach Feierabend ist man da hingegangen, hat da Bier gekriegt, Zigaretten gekriegt und hat sich unterhalten.
Die nur 300 Meter kurze Mainzer Straße entlang geht's weiter. Der Sozialarbeiter und Stadtführer knöpft seinen Mantel zu, schiebt sich seinen schwarzen Hut tiefer über die Stirn. Es fängt an zu nieseln. Winter wurde Sprecher der Hausbesetzer in der Mainzer Straße. Er organisierte mit seinen Mitbewohnern Dinge, die eigentlich der Staat erledigt. Als rechtsradikale Hooligans eines der Häuser in der Mainzer Straße angreifen wollten, beließ es die DDR-Polizei dabei, die Besetzer zu informieren.
Nach unseren Erkenntnissen werden sie am Wochenende von ungefähr 150 bis 200 gewaltbereiten Hooligans und Rechten überfallen. Wir sind leider nur 17 Leute auf der Wache, aber sie sind ja aus dem Westen, habe ich gehört. Sie können sich ja wehren, oder?
Winter lehnt sich an eine Hauswand direkt gegenüber der Riege der besetzten Häuser. Er will in diesen Tagen rund um die Räumung des Hausprojektes in der Liebigstraße nicht nur über die Utopie reden, sondern auch deren Ende, vor genau 30 Jahren.
Das war ja eine Spontanräumung. Also im Gegensatz jetzt zu Liebig 34, wo es schon irgendwie 3 Wochen lang klar war, wann der Räumungstag ist, war das ja bei uns eine Verkettung unglücklicher Umstände. Da ist Montag in der Früh, sind 3 Häuser geräumt worden. Dann haben wir hier eine Protestaktion gemacht. Und dann kamen ein paar Bullen an und dann sind wir mehr gekommen. Und dann ist halt der Wasserwerfer hier durchgefahren. Also beim ersten Mal durchfahren sind die Fensterscheiben zerschossen worden. Beim zweiten Mal durchfahren war unser Wohnzimmer unter Wasser. Das wollten wir nicht haben. Und haben dann angefangen, eine Barrikade zu bauen.
So Barrikaden, Steine sind geflogen, Wasserwerfer, Räumpanzer. Das waren also kriegsähnliche Zustände vor 30 Jahren hier.
Definitiv, das war Bürgerkrieg. Mal von dem G20-Gipfel vor 2 Jahren in Hamburg abgesehen, war es der größte Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte. Hier waren Wasserwerfer, Räumpanzer, GSG 9, SEKs, also alles, was der Staat zu bieten hatte, war hier und hat diese Straße geräumt.
Wie viele Hausbesetzer? So viele waren es ja nicht.
Ja, also in den Häusern waren es ungefähr 300, aber zur Zeit der Räumung waren es, würde ich sagen, so ungefähr 2000 bis 2500. Aber das ist wie im Mittelalter mit den Burgen. Also um eine Burg zu verteidigen, brauchst du immer weniger Leute, als um eine Burg zu erobern. Es war definitiv Bürgerkrieg. Also die Bullen haben auch so blöde Ideen gehabt, mit Pressspanplatten auf dem Kopf durch die Straße zu laufen und sind dann von oben mit Molotow-Cocktails beworfen worden und liefen dann wie brennende Fackeln durch die Gegend.
Und dann war es am Mittwoch, war es dann zu Ende, 13.
So, ja, so 10.30 Uhr haben wir uns ergeben. Wir sind geräumt worden und dass wir begriffen haben, dass diese Häuser unwiederbringlich weg sind, das... Bei dem einen hat es 1 Woche gedauert, bei den anderen hat es 3 Wochen gedauert. Aber dann halt, also wir haben jedes Jahr, jetzt die letzten 25 Jahre, hatten wir nicht nur die übliche Novemberdepression, die wir alle hier in Berlin haben, sondern wir hatten dann nochmal eine extra Räumungsdepression obendrauf. Also es gibt immer noch Menschen, die sind immer noch traumatisiert von dem, was da vor 30 Jahren passiert ist.
Ein paar Tage später besuche ich Andreas Baum in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg. Bodentiefe Fenster, Parkett. Blick hinaus in einen kleinen Park. Baum ist Kollege beim Deutschlandfunk und hat einen Roman über die Hausbesetzung in den 90ern geschrieben. Wie sein Namensvetter Andreas Winter ist auch er nach dem Fall der Mauer rüber in den Osten Berlins, wurde zum Hausbesetzer.
Ja, ich glaube, was man wissen muss über die Ostberliner Hausbesetzer-Szene ist, dass Hausbesetzen legal war 1990 in Ostberlin und im Grunde auch erwünscht, weil es ja hunderte von Häusern und, sag ich mal, und tausende von Wohnungen gab, die leer standen durch diesen Bevölkerungsverlust, den die DDR erlitten hat. Die Häuser verfielen und es gab dann im Winter so Aufrufe vom Magistrat und von den Bezirksämtern, man möge die Wohnungen besetzen und sichern und winterfest machen. Und dann gibt es auch Verträge. Das heißt, in diesen ersten Monaten bis zur Räumung der Mainzer Straße war das ein riesen Abenteuerspielplatz und aber auch ernst gemeinte Spielwiese für neue Lebensformen. Und das Haus, in dem ich lebte, war so eine Mischung aus Kultur, Künstler waren dort und auch Gruppen, die sich als politisch betrachtet haben. Aber wir waren eigentlich nie so radikal, wie wir die Mainzer Straße wahrgenommen haben. Die Mainzer Straße war im Grunde genommen eine Außenstelle der Autonomen in Kreuzberg, um das mal vereinfacht zu sagen. Und die Ostberliner Hausbesetzerszene war sehr, sehr divers.
Du hast deinen Roman ja genannt, wir waren die neue Zeit. Was bedeutet das für dich?
Ich glaube, das versucht ein bisschen wiederzugeben, dieses Gefühl, was 1990 geherrscht hat, dass es wirklich einen Neuanfang gibt, also eine Neudefinition von menschlichem Umgehen miteinander, von dem Verhältnis des Einzelnen auch zur politischen Macht. Es gab ja dieses Machtvakuum in der DDR, was so gefüllt wurde von diesen vielen Projekten. Und es war das starke Gefühl, dass da eine neue Zeit anbricht und man Teil davon sein kann und man das ausfüllen kann. Man muss ja wissen, dass auch im April, als die Ostberliner Hausbesetzung so richtig an Fahrt gewann, es noch überhaupt nicht klar war, wo es hingehen würde mit Ostberlin und der DDR. Da hat man noch davon gesprochen, dass man in 4-5 Jahren vielleicht eine Art Konföderation bilden würde. Man hatte eher das Gefühl, okay, dass hier in der DDR entsteht was Neues. Da haben wir uns genauso getäuscht wie die friedlichen Revolutionäre in der DDR. Mhm.
Was ist insgesamt von dieser neuen Zeit geblieben und was bedeuten die Hausprojekte, die es ja zum Teil noch gibt, auch für die Stadtgesellschaft?
Ja, das ist ganz interessant. Es hat ja nach der Finanzkrise 2006 eine rasante Entwicklung der Immobilienpreise gegeben in Berlin. Davon sind die besetzten Häuser ausgenommen. Also die haben es wirklich geschafft, für sich selbst sehr günstigen Wohnraum zu schaffen. Das ist gut, dass es das gibt. Das sind im Grunde genommen bunte Flecken in diesen stark gentrifizierten Stadtbezirken, besonders Mitte und Prenzlauer Berg. Und die ex-besetzten Häuser, die haben ja alle seit Mitte der 90er Verträge, müssen sich schon den Vorwurf gefallen machen, dass es eben auch nicht mehr ist als ein bunter Flecken. Sie haben billigen Wohnraum geschaffen für sich, aber sonst für niemanden. Das sind auch wichtige Orte der Gegenkultur bis heute, aber eben nicht mehr. Die Mieter, die da in der Nachbarschaft rausgeklagt werden, die haben nichts davon, dass da in den besetzten Häusern so viel Platz so billig vermietet wird.
Es war ein stinknormaler Montagmorgen, im November in Großdeutschland. Wir schreiben das Jahr 1990, über 100 besetzte Häuser in Berlin, was der Senat noch nie so prima fand. 6 Uhr früh kam plötzlich die Polizei. Na was hier mit der Ruhe, ein für alle Mal vorbei. Und da was hier mit der Ruhe, ein für alle Mal vorbei. Denn ihr könnt uns verprügeln und ihr könnt uns verjagen. Ihr wisst ganz genau, das hat nichts zu sagen, weil wir sind im Leben auf der Spur. Und ihr, den Totengräber nur.
Karl-Heinz Godold öffnet das Tor einer Großgarage auf einem Polizeigelände im Südwesten Berlins. Dahinter kommt der ganze Stolz des pensionierten Beamten zum Vorschein. Ein hellgrüner Panzer, auf dem Dach eine Luke, vor der Front ein massiver Räumschild aus Stahl. Wie Godold ist der Panzer längst nicht mehr im Einsatz. Er steht hier in der polizeihistorischen Sammlung.
Wir stehen jetzt hier vor einem Sonderwagen, vor einem geschützten, von uns genannt SW4.
Sind das die Räumpanzer oder solche, die auch bei der Mainzer Straßenräumung?
Ja, durchaus. In der Mainzer Straße waren bestimmt 3-4 Stück davon eingesetzt. Dient eigentlich dazu, Einsatzkräfte an Orte zu bringen, bei denen mit Schusswaffengebrauch zu rechnen ist. In der Mainzer Straße war nicht mit Schusswaffengebrauch zu rechnen, aber doch eine Gehwegplatte von oben durchschlägt so ein Gruppenfahrzeug. Das Dach auch.
Godold hat es selbst erlebt. Er war vor 30 Jahren Bereitschaftsführer bei der Räumung, befehligte mehrere Wasserwerfer. Wir gehen in die Garage nebenan, setzen uns an einen Tisch hinter alten Polizeikäfern und Autos der Ostberliner Volkspolizei. Der heute 73-Jährige beginnt zu erzählen, wie er die Räumung erlebt hat.
Das fing ja an dem Montag an. Auf der Frankfurter Allee gab es die ersten Auseinandersetzungen und dann hat sich die ganze Sache hochgeschaukelt. Ich denke, die hatten auch Unterstützung nachher aus anderen Bundesländern, die dann nach Berlin gereist sind. Leider auch ein paar Krawalltouristen gibt es auch immer wieder. Und es hat sich nachher so entwickelt, dass die versucht haben, die Mainzer Straße so zu befestigen, dass die Polizei keinen Zutritt mehr hat. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo die Polizei nicht zugucken kann.
Was war denn der eigentliche Grund? Also wenn wir das jetzt vergleichen mit der Räumung der Liebigstraße, da gab es einen Räumungstitel, einen Eigentümer, der wollte, dass die Leute rausgingen. Das war ja bei den besetzten Häusern in der Mainzer Straße so nicht der Fall.
Es war eine politische Entscheidung, dass diese Häuser geräumt werden sollen. Das ist völlig klar. Um das nicht so, sich verfestigen zu lassen. Und da hat man gesagt, nee, wenn wir das jetzt sich entwickeln lassen, dann kriegen wir das nicht mehr gelöst, das Problem. Es darf keine polizeifreien Räume geben. Das wird kein vernünftiger Staat dulden, dass es irgendwo Teile gibt in der Stadt, die von der Polizei nicht begangen, nicht befahren werden können. Und auch von der Feuerwehr nicht. Das waren Hindernisse. Die waren aber nicht mehr zu überwinden, jedenfalls nicht mit einfachen Mitteln. Also auch nicht mit unserem gepanzerten Räumfahrzeug. Da hatten wir auch keine Chance, sind wir nicht reingekommen.
An welcher Stelle ist das Ganze dann eskaliert?
Also eskaliert ist es eigentlich von Anfang an. Wir haben versucht, in die Mainzer Straße reinzukommen mit den Kräften. Da wurden wir schon von oben, aus allen, von Balkonen, von den Dächern, aus allen Richtungen beworfen mit allem Möglichen. Steinen, Flaschen, was Gehwegplatten, irgendwelche Eisenplatten, was so gerade als Wurfgeschoss zur Verfügung stand, wurde von oben nach unten geworfen, sodass die Kräfte nur unter größten Schwierigkeiten überhaupt an irgendwelche Häuser rangekommen sind.
Was ging Ihnen denn damals durch den Kopf, als Sie da vor Ort waren, als Sie das ganze Geschehen gesehen haben?
Also eine Zeit lang dachte ich, das könnte das erste Mal sein, dass wir erstmal wieder abrücken müssen, weil wir es nicht schaffen, weil wir nicht reinkommen. Aber wir haben es nachher dann doch geschafft. Das war schwierig. Das war ein wirklich schwieriger Einsatz. Mir wurde dann ziemlich bald eine komplette Wasserwerferstaffel aus Schleswig-Holstein unterstellt mit drei großen Wasserwerfern. Und die haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir überhaupt reingekommen sind in die Straße.
Da wurde halt auf die Fenster der Wasserstrahl gerichtet und dann stand die Wohnung.
Auf die Fenster, natürlich. Wenn sich da Personen gezeigt haben, die Gegenstände geworfen haben, wurde auch auf die Balkone und auf die Fenster gezielt.
Und von der anderen Seite flogen halt Gehwegplatten, Molotow-Cocktails auf diese Spanplatten, die die Polizisten da zum Teil hatten.
Die nicht lange gehalten haben. Die Spanplatten waren wirkungslos.
Was dachten Sie denn damals über die Hausbesetzer?
Ach, ja. Also unsere Freunde waren es nicht. Das ist klar. Weil wir haben so viel schlechte Erfahrungen mit denen gemacht, weil die teilweise so wirklich recht hinterhältig waren. So die direkte Auseinandersetzung Mann gegen Mann hat von denen keiner gesucht. Also wenn jemand mit Steinen nach mir schmeißt, muss ich sagen, empfinde ich das als ziemlich unfreundlich. Der will mir wehtun, der will mich verletzen. Und der kann also auch nicht mein Freund sein.
Die Hausbesetzer, für die war das ja so, die wollten ihren Traum verteidigen, ihr Haus verteidigen, ihre Häuser verteidigen.
Naja, also wir leben ja nicht im Traumland. Wenn ich irgendwo wohnen will, dann ist das üblicherweise so, dass ich dafür Miete zahlen muss, dass ich dann Strom bezahlen muss, den ich verbrauche. Ich kann mir nicht einfach ein Haus nehmen und sagen, so, das ist jetzt meins hier und jetzt hier lebe ich meinen Traum. Wenn das jeder machen würde, dann können Sie sich vorstellen, das gäbe es blanke Chaos. Also es war klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann.
Manche der Hausbesetzer sagen heute, wir haben auch übertrieben. Es war nicht gut, Molotow-Cocktails auf diese Holzplatten zu werfen. Es war nicht gut, Gehwegplatten auf Polizisten zu werfen. Bereuen Sie auch irgendwas an dem Einsatz?
Also ich persönlich habe nichts zu bereuen. Meine Mitarbeiter, wie ich das beobachten konnte, da war, glaube ich, auch keiner bei, der irgendwas bereuen musste. Weil ich habe eigentlich meine Einheit damals so geführt, dass sie keine unnötige Brutalität an den Tag legen, keine Gewalt, wenn es nicht erforderlich ist. Was so im Rahmen dieses gesamten Einsatzes gelaufen ist, das kann ich nicht beurteilen. Und innerhalb meines Bereichs hat es auch keine Beschwerden gegeben. Ich war als Friedenstaube verschrien. Es gibt sicherlich Polizisten, die gern auch mal ihr Mütchen kühlen möchten. Das habe ich nicht geduldet. Ich sage mal eins, was uns immer vorgeworfen wurde, dass wir so martialisch auftreten, mit den Kampfanzügen und so. Das sind keine Kampfanzüge, das sind Arbeitsschutzanzüge. Jeder Polizist möchte heil wieder nach Hause gehen. Ist klar, wie auch eigentlich jeder Demonstrant nach Hause gehen möchte. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und in dem Fall bei der Polizei. Und wenn uns Gewalt entgegengebracht wird, löst das zwangsläufig Gegengewalt aus.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas Ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus.
Vorabend der geplanten Räumung bin ich wieder in Friedrichshain. Ich bin zum Interview mit zwei der Hausbesetzerinnen aus der Liebigstraße verabredet. In einer Wohnung gegenüber des besetzten Hauses soll das Gespräch stattfinden, denn in das Hausprojekt selbst lässt die Polizei keinen mehr rein. Auch in das Nachbarhaus zu kommen, ist alles andere als einfach, denn in der Nachbarschaft des Hauses herrscht Belagerungszustand. Die Straße ist weiträumig mit Absperrgittern abgeriegelt, auf den Dächern stehen Polizisten. Hundertschaften stehen Spalier, um Demonstranten davon abzuhalten, auch nur in die Nähe des Hauses zu gelangen. Nur Anwohner und Journalisten kommen überhaupt in die Sperrzone und müssen sich von Polizisten bis vor die Tür begleiten lassen.
Hi.
An der Tür werde ich von einer Frau abgeholt. Sie bringt mich in eine Wohnung im dritten Stock. Hier haben Nachbarn einigen Hausbesetzer nun vorübergehendes Asyl gegeben. Im Esszimmer decken Mutter und Söhne den Tisch fürs Abendessen. Die beiden Besetzerinnen sitzen in der Küche. Die eine blonde Locken, Hipsterbrille, die andere schwarze lange Haare, beide Mitte 20.
Ich wohne da jetzt ungefähr 8 Jahre, würde ich sagen.
Mhm. Bei mir sind es so 2,5.
Warum seid ihr dort eingezogen?
Also ich habe mich schon sehr lange für feministische Kämpfe interessiert und auch engagiert, und weil ich das eine interessante Mischung fand zwischen feministisch sein und gleichzeitig irgendwie auch Kämpfe zu verbinden und in Kämpfe gegen Verdrängung und gegen die Gentrifizierung zu gehen.
Bei mir war es damals tatsächlich die Situation, dass ich schon eine Zeit lang in Berlin gewohnt habe, aber meinen Platz noch nicht so richtig gefunden habe und habe vorher auch lange in einem Frauenhaus gearbeitet und habe irgendwie noch so ein bisschen meinen Ort gesucht, wo ich das, was ich mache und mein Politikum und so auch noch ins Leben umsetzen kann. Ich bin selber ein Kommunenkind, also habe früher als Kind in einer Kommune gewohnt und hatte auch das Bedürfnis, wieder mit vielen Menschen zusammenzuwohnen und irgendwie divers zu wohnen. Und dann gab es einen Aushang, anarcha-queer-feministisches Hausprojekt sucht Mitbewohnende. Und dann war ich so, wow, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dann bin ich dahin und bin dann eingezogen.
Was macht das Leben in diesem Haus für euch aus? Also wie läuft das ab? Wie ist der Alltag dort? Was ist anders als in einer normalen großen WG?
Ich glaube, es ist anders als jedes andere Haus, das ich bis jetzt kennengelernt habe. Natürlich ist das Zusammenwohnen mit vielen Menschen schon mal ein besonderes Leben. Aber dadurch, dass die 34 irgendwann beschlossen hat, dass sie so ein Frauen-Lesben-Trans-Projekt machen will, dadurch hat sich einfach das Zusammenleben verändert. So, also dadurch, dass wir ohne Cis-Männer wohnen, also Männer, denen bei Geburt männliches Geschlecht zugewiesen wurde und die seitdem in diesem Geschlecht leben und sich damit identifizieren, mit diesen Männern wohnen wir ja gar nicht zusammen, so, sondern wir organisieren uns anders, und das wirkt sich natürlich auf das Leben aus. Also dadurch, dass wir versuchen, so ein solidarisches Miteinander zu leben und natürlich auch den Feminismus, den wir haben, mit in unseren Alltag nehmen. Also dass klar ist, wenn du eine Geschichte hast von zum Beispiel sexualisierter Gewalt oder von anderen Sachen, die dir passiert sind, oder wenn dir auf der Straße schlimme Dinge passieren, wie Catcalling etc., dann ist klar, wenn du nach Hause kommst, dann hast du Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst und die dich darin auffangen. Das macht einmal so ein ganz bestimmtes Gefühl, dass du weißt, okay, du bist so eine Gemeinschaft, so, die für einander einsteht. Und gleichzeitig haben wir ja auch dieses offene Gästezimmerprinzip immer gehabt, dass einfach alle Menschen, die in das Haus reinpassen, also wie gesagt, alle Menschen außer Cis-Männer, wenn die in prekären Situationen waren, konnten die an unsere Tür klopfen und konnten da erstmal wohnen. Also dadurch konnten sich auch Menschen in prekarisierten Lebenssituationen miteinander organisieren. Es war ein Projekt, da ziehst du ein, weil du Lust darauf hast, dich tatsächlich mit Sachen auseinanderzusetzen.
Was würde jetzt verloren gehen mit der bevorstehenden Räumung?
Es gibt in einer Stadt wie in Berlin, wo irgendwie die sich ein Image gibt, LGBTIQ-freundlich zu sein, in dem es irgendwie mehr Frauenhäuser geben soll, in dem Schutzräume geschaffen werden sollen für Transpersonen, in dem von all dem einfach viel zu wenig da ist. Ein Haus wie dieses zu räumen, ist ein großer Verlust. Ja.
Was passiert denn jetzt mit euch und den anderen Bewohnern, wenn es geräumt wird? Habt ihr eine Alternative, eine Perspektive?
Also es findet sich bei den ganzen solidarischen Menschen da draußen auf jeden Fall auch eine solidarische Couch, auf der wir landen können. Ich glaube, wenn die 34 weg ist, ist da erstmal nur ein Loch. Und dann können wir gucken, wie wir das als Kollektiv irgendwie füllen können. So, wir haben ja auch schon Gründe, warum wir so sehr darauf pochen, dass die Liebig 34 so, wie sie ist, als Haus mit ihrem Standort, mit ihrer Geschichte, die ja überall in den Wänden steckt, in jedem einzelne Wandbemalung sozusagen, dass die 34 nur so existiert, wie sie gerade existiert. Und ich glaube, nach der Räumung gibt es erstmal eine Phase von Trauer und Wut.
Wie erlebt ihr die aktuelle Situation? Also seit heute sind hier überall Polizisten, auch in dieses Haus. Das ist ja gegenüber von der Liebig 34 eingedrungen auf den Dächern. Wie erlebt ihr das?
Es wäre jetzt wahrscheinlich gelogen zu sagen, dass ich keine Angst habe. Ich glaube, es ist ein sehr beklemmendes Gefühl. Also es ist auch total absurd. Wir haben schon gesagt, es ist wie eine Dystopie. Also es ist völlig absurd, was hier gerade auf dieses Haus zu blicken und zu sehen, wie die Polizei auf den Dächern steht. Gerade weil irgendwie gerade immer wieder auch Presse kommt von so Chats, in denen irgendwie Berliner Polizisten rechtsextreme Inhalte geteilt haben und dann zu wissen, so, das ist die Polizei, die jetzt gegen uns vorgehen soll.
Geisel, Innensenator, aber auch andere sagen, dieses Haus ist ein Symbol der linksextrem gewaltbereiten Szene in Berlin. Was würdet ihr entgegnen?
Wir sind damit konfrontiert, dass ein Haus, in dem 40 Menschen, wie auch immer, wohnen, gewaltvoll aus dem Haus rausgezerrt werden sollen von Menschen, die Uniformen tragen, und die Menschen drin tragen keine schützenden Uniformen. Und ich finde, das ist einfach schon ein Abbild von Gewalt. Ich finde, das Bild ist meiner Meinung nach ziemlich klar.
Also ihr habt ja gesagt, ihr würdet das Haus in der Pressekonferenz auch militant verteidigen. Was heißt das? Was impliziert das?
Das Haus ist bewohnt bis zum Schluss und das Haus wird verteidigt. Was Militanz ist, ist eine Definitionssache. Alle Personen können selbst entscheiden, wie sie Militanz definieren. Und dass Menschen wütend sind aufgrund dessen, dass wir geräumt werden, verstehe ich. Ich bin auch wütend.
Eine linksautonome Rebellin, Jenny, steht bei Penny an der Kasse. Auf ihrer Lederjacke stehen all die Sprüche für eine viel, viel bessere Welt. Der letzte Häuserkampf ging verloren, in ihren Augen funkelt Melancholie. Und als Queer-Feministin steht man sowieso nicht gern mit fremden Männern in Reihe und Glied. Doch die Schlange ist lang, sie zückt ihr Eifer und Acht und schaut die Bilder der letzten Schlacht. Jenny sieht Johanna, wie sie all die bunten Farben in die Wasserbomben packt und lacht. Doch dann kam das System, schwer bewaffnet ins Haus, über eine Pech, schwarze Leiter.
Es ist Freitag, der 10. Oktober, 7 Uhr morgens. Schon seit 3 Stunden stehen sich Demonstranten und Polizei vor dem besetzten Haus in der Liebigstraße gegenüber. 1500 Polizisten sind im Einsatz. Mehrere Hundertschaften halten die Demonstranten davon ab, direkt vor das Haus zu gelangen. Jetzt in der Dämmerung scheint die Räumung zu beginnen. Mehrere Mannschaftswagen fahren vor das Haus, dann ein Bagger mit Rambock, ein Räumpanzer. Der postiert sich vor dem Eingang. Die Beamten machen sich mit Kettensägen und Trennschleifern an der Tür zu schaffen. Auch auf dem Dach des Hauses stehen vermummte Spezialkräfte. Sie versuchen, von oben ins Haus zu gelangen. Wie viele Besetzerinnen jetzt im Gebäude sind, völlig unklar. Gewohnt haben dort zuletzt etwa 40 Menschen. In den Straßen hinter den Polizeisperren demonstrieren jetzt vielleicht 300 Sympathisantinnen, weitgehend friedlich. Mit den Bildern von der Räumung der Mainzer Straße im November 1990 hat der Protest an diesem Morgen wenig gemeinsam. Die Demonstranten trinken lieber ihr Bier, statt die Flasche auf Polizisten zu werfen. Steine, Gehwegplatten oder gar Molotow-Cocktails fliegen hier nicht.
Ja, wir sind heute hergekommen, weil die Liebig 34 geräumt wird. Und wir der Meinung sind, dass das ein super wichtiges Hausprojekt ist, was nicht geräumt werden darf.
Was bedeutet dir dieses Haus?
Mir persönlich mega viel, weil es zur Kiezkultur schafft und ein mega wichtiger Teil der Kiezkultur ist. Und es für mich ein Freiraum ist, wo ich mich irgendwie wohlfühlen kann und wo ich einen Schutz habe vor sexistischen Strukturen.
Bist du selbst aus diesem Kiez?
Ja.
Wie fühlst du dich gerade?
Mich macht es traurig und mich macht es wütend.
Ich persönlich bin jetzt kein Polizistenhasser, habe aber eben auch erlebt, wie die sich ein bisschen sehr rustikal benommen haben.
Um es Was meinen Sie damit?
Galant auszudrücken. Also mit einer Schreistimme, mit also Befehlen, wir sollen die Straße runter mit einem Schlagstock einer zierlichen Frau in der Nähe der Niere reinschlagen. Das war alles überflüssig und nicht nötig und hat auch die Stimmung angeheizt, unnötigerweise.
Wie haben Sie diesen Morgen bislang so erlebt?
Von den Leuten her friedlich und nett. Es ist das Katz-und-Maus-Spiel, was man hier ja schon öfters erlebt hat. Ja, es ist traurig, aber von den Leuten her sehe ich jetzt keine, also ich habe persönlich nichts Schlimmes gesehen.
Die meisten Demonstranten sind Anfang Mitte 20, schwarze Kleidung, schwarze Masken. Aber auch eine Gruppe Frauen um die 60 ist hier und eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn aus der Nachbarschaft.
Wir sind aufgestanden, um solidarisch mit der Liebig zu sein.
Mit ihrem kleinen Sohn?
Genau, er ist aufgestanden, hat gesagt, er möchte unbedingt herkommen, wenn geräumt wird, weil er total traurig ist, dass das Haus da nicht mehr gibt.
Haben Sie nicht ein bisschen Angst?
Wir gehen jetzt. So, also, nee, geht. Also, das merkt man ja dann.
Kommt Ihnen das hier so vor? Also unter all den Polizisten, behelmten Polizisten?
Wir kennen das ja schon. Wir waren ja schon tausendfach auf dem Dorfplatz. Also wir kennen das schon. Es sind heute nur einfach viel, viel mehr. Ja gut, die Staatsmacht führt halt ihre Anweisung aus. Ist völlig übertrieben, der Aufwand. Wir konnten gestern auch überhaupt nirgendwo hingehen. Heute ist die Schule zu. Sag was zur Liebig. Schönes Haus, oder?
Ja, schönes Haus.
Du bist traurig, dass es geräumt
wird. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig, dass es geräumt wird.
Ich stehe mit vielleicht 30 weiteren Journalisten vor einem Kiosk gegenüber dem Haus. Hier hat die Polizei extra einen Pressebereich eingerichtet. Alles scheint wohl organisiert. Die Journalisten schauen sich bei Kaffee und Mettbrötchen die Arbeit der Polizei gegenüber an. Dort haben es die Beamten inzwischen aufgegeben, durch die Tür ins Haus zu gelangen. Zu gut scheint die gesichert zu sein. Beamte schieben eine Art Baugerüst vors Haus. Sie wollen über den Balkon in den ersten Stock. Es ist nicht ganz ungefährlich. In der Balkonbrüstung sind Glasscherben und Stacheldraht eingelassen. Auch sonst scheint alles gut gesichert zu sein. Wieder müssen die Beamten Flex und Kettensäge einsetzen. Nach einer guten halben Stunde haben sie die Balkontür im ersten Stock geöffnet, gehen ins Haus. Im Pressebereich steht auch der Anwalt der Besetzer. Er wirkt ziemlich aufgebracht.
Herr Häusiger, die Polizei scheint jetzt im Haus zu sein. Ist die Liebig 34 jetzt verloren?
Also ich befürchte, dass das Haus jetzt erstmal verloren ist. Also nach meiner Kenntnis ist es so, dass die Polizei im ersten Stock ist und im Hinterhof. Und ich gehe davon aus, dass jetzt bald die Bewohnerinnen rausgeholt werden. Also das Haus ist in dem Sinn verloren. Ich bin auch heute wieder sehr unglücklich, weil der Gerichtsvollzieher darf diese Leute, die er jetzt gerade räumen lässt, gar nicht räumen, weil er gar kein Urteil gegen diese Leute hat, auch nicht gegen diesen Verein. Das ist also eine ganz klar rechtswidrige Räumung. Ja?
Gestern wurde die Klage ja im Kammergericht abgewiesen.
Das wird jetzt in der Presse immer so dargestellt, als ob damit das Kammergericht entschieden hätte, dass die Räumung heute rechtmäßig ist. Die Räumung heute ist auch im Nachhinein nach Auffassung des Kammergerichts rechtswidrig, weil hier jemand geräumt wird, der gar nicht in dem Urteil drinsteht.
Wie würden Sie die Situation drumherum bewerten? Also es sind ja mindestens 1500 Einsatzkräfte hier vor Ort, möglicherweise mehr.
Ich bin natürlich immer wieder entsetzt über das militante Auftreten der Polizeibeamten, wobei ich ausdrücklich sagen möchte, dass der einzelne Polizeibeamte natürlich gar nichts dafür kann. Es ist eher eine Frage des politischen Vorgehens in so einer Situation, dass man es so eskalieren lässt, dass hier mit SEKs, mit Räumpanzern, ja, und Sie sehen ja selber, mit sehr martialischem Gerät vorgegangen wird.
Sie haben ja versucht oder versuchen immer noch juristisch dagegen vorzugehen, aber eigentlich hätte man es ja möglicherweise politisch lösen müssen, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Es wäre auch im Interesse des Landes Berlin gewesen, hier eine vernünftige politische Lösung zu finden, mit der dann so eine Eskalation wirklich von Anfang an hätte vermieden werden können. Man hätte verhindern können, dass hier auch jetzt sozusagen so ein Symbol entstanden ist, was auch über Jahrzehnte ein solches Symbol bleiben wird. Also da verstehe ich den Eigentümer auch nicht, denn er kann ja nicht davon ausgehen, dass er dieses Haus jetzt schön modernisiert und die Szene guckt sich das in Ruhe an.
Gegen 9 Uhr führen zwei Beamte die erste Besetzerin aus dem Haus. Sie reckt ihre geballte Faust in die Luft. Ohne Gegenwehr lässt sie sich zu einem der Mannschaftswagen bringen. Eine Bewohnerin nach der anderen wird so aus dem Haus gebracht und abgeführt. Thilo Kablitz, Sprecher der Berliner Polizei, kommt vors Gitter zu den Journalisten, zieht eine Zwischenbilanz der Räume.
Jetzt sind wir im Objekt drin und begehen die unterschiedlichen Etagen, aber auch da treffen wir auf mehrere Hindernisse, die auch erst einmal überwunden werden müssen. In einem Treppenhausbereich sind Betonelemente, irgendwie Beton vergossen, sodass wir da nicht wirklich durchkommen.
Gab es in dem Objekt Widerstand gegen die Beamten?
Weitestgehend haben sich die darin auffälligen Personen friedlich rausbringen lassen, also ohne Widerstand. Lediglich in zwei Fällen, nach jetzigem Kenntnisstand, kam es zu Widerstandshandlungen. Aber auch das konnte man entsprechend lösen und wir haben diese Personen aus dem Objekt herausgebracht. Jetzt werden aktuell die Identitäten festgestellt. Sie sind erstmal also in unserem Gewahrsam, werden dann aber auch daraus entlassen.
Wie würden Sie die Situation jetzt in Friedrichshain insgesamt bewerten? Also es ist ja relativ unübersichtlich, die Situation.
Hier in Berlin-Friedrichshain rund um die Liebigstraße und Riegerstraße haben wir mehrere Versammlungen, die ihren Protest gegen die Räumung der Liebigstraße 34 auf die Straße bringen. In etwa, also mein letzter Stand waren 1500 Personen, die sich hier im Umfeld zusammengefunden haben. Emotionalisiert, das definitiv, aber weitestgehend wirklich störungsfrei. Lediglich vereinzelt kam es dazu, dass Flaschen und andere Gegenstände auf Einsatzkräfte geworfen wurden, sodass wir nur vereinzelt dort auch wirklich intervenieren mussten.
Da höre ich so ein bisschen raus, dass Sie mit mehr Widerstand gerechnet hätten.
Was heißt gerechnet? Wir stellen uns auf unterschiedliche Szenarien ein. Wir hoffen immer, dass die Versammlungsfreiheit so wahrgenommen wird, wie es im Grundgesetz steht, nämlich friedlich und ohne Waffen. Wir stellen uns aber eben auch auf andere Szenarien ein, so wie sie vorhin halt auch kurzfristig passiert sind, mit Flaschenwürfen auf Einsatzkräfte.
Während die Polizei die verbliebenen Besetzerinnen aus dem Haus führt, verschwinden peu à peu die Demonstranten. Als kurz vor 12 die letzte Bewohnerin abgeführt wird, sind keine 50 Leute mehr hier. Später werden einige Protestler noch durch die Stadt ziehen und in Berlin-Mitte ein paar Scheiben einwerfen. Das Haus haben die Polizisten mit Zäunen abgesperrt. Am Nachmittag steht ein Container davor. Bauarbeiter werfen Matratzen aus den Fenstern. Eines der letzten Hausprojekte Berlins ist nun Geschichte. Utopien und deren Ende. Hausbesetzung in Berlin. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Hier im Programm folgt jetzt Klassik, Pop etc. Heute mit dem Schriftsteller Jonathan Franzen. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.